Dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Damit grüße ich Sie herzlich zum Gottesdienst heute Morgen. Wir gehen so ins Ende vom Kirchenjahr, der Herbst kommt. Herzlich willkommen, das gilt Ihnen allen, besonders den goldenen Jubilaren, Konfirmationsjubilaren des Konfi-Jahrgangs 69. 7 sind gekommen, wenn ich es recht überblicke, mit Begleitung. 69, da waren manche von uns noch gar nicht geboren. Einige. Andere wurden vorher konfirmiert. So ein Jubiläum ist eine schöne Sache, sich zu erinnern, wie war das damals als Jahrgang. Ich habe ein paar nette Geschichten gehört. Auch zurückzublicken, was ist seitdem, diesen 50 Jahren, geworden, gewachsen, gelungen, vielleicht auch nicht gelungen, abgebrochen, kräftig geworden. Und immer natürlich auch der Ausblick. Wie geht's weiter? Was kommt noch? Was darf ich hoffen? Was darf ich erwarten? Und das gilt heute besonders Ihnen, den Jubilaren, aber ich denke, es hilft auch uns allen, so als Anlass mal zu überlegen, wie war das? Die meisten hier wurden schon konfirmiert. Wie war das damals? Wie war das damals mit meinen Mitkonfirmanden? Aber wie war das auch mit Gott? Wie hat sich das seitdem entwickelt? Egal, wie lang es her ist. 2 Jahre, 20 Jahre, 60 Jahre. Und wie wird das noch werden? Und wie soll es auch werden? Was ist mir da wichtig? Was will ich da düngen und gießen? Was soll wachsen? Was will ich eher so jäten, rausreißen, loswerden? Gilt auch euch Konfirmanden, die ihr noch gar nicht konfirmiert seid. Vielleicht jetzt in eurem jugendlichen Alter ein komisches Thema. Aber es ist auch für euch eine gute Frage. Wie soll das werden? Was will ich vom Leben? Was erwarte ich von Gott? Herzliche Einladung in diesem Gottesdienst. Der Wochenspruch erinnert uns, Gott soll wichtig sein und unser Bruder und immer auch die Schwester soll auch wichtig sein. Es gibt einen alten Konfirmationsschlager, tut mir auf die schöne Pforte. Das verbinden viele Jahrgänge mit ihrer Konfirmation, deshalb habe ich es für heute ausgesucht. 166, die Verse 1, 2, 5 und 6. Bitte erheben Sie sich. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich lade ein zum Gebet, zu einem Psalm, der Hinweis darauf, wie der Lebensweg gelingt. Es ist der Psalm 1. Gesangbuch im violetten Teil bei der Nummer 702, hinten. Lasst uns beten. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit.
Und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl.
Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht.
Er sei dem Vater.
Für unser weiteres Gebet bitte ich, dass Sie die Nummer 157 aufschlagen. Lass mich deins sein und bleiben. 157. Ich bitte, dass wir es dann zum Abschluss der Gebetsstille singen. Nachher auch beim Fürbittgebet übrigens und jetzt dann gleich zu Beginn.
Du treuer Gott und Herr.
Lebendiger Gott, himmlischer Vater, wir kommen zu dir heute Morgen mit unserem Dank für gute Tage, die wir hatten, für Bewahrung auf langen Wegen, die wir gegangen sind, aber auch für schmerzliche Erfahrungen, an denen wir gereift und gewachsen sind. All das macht unser Leben aus. Wir kommen auch mit unserer Klage und klagen dir das Schwere und was uns misslungen ist. So lass uns nun bewahren, was gut war, und neu ergreifen, was uns trägt. Bleibe uns freundlich zugewandt, damit wir in deiner Gegenwart bleiben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder und Retter, jetzt und alle Tage bis in Ewigkeit. Wir beten still miteinander und füreinander. Bitte nehmen Sie Platz, wir hören die Schriftlesung.
Ich lese uns heute einen Abschnitt aus Johannes 3, die Verse 14 bis 21. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Wir singen jetzt gemeinsam das angeschlagene Lied 932.
Liebe Gottesdienstteilnehmer, ich habe heute für die Predigt das Thema Jubiläum ausgesucht, passenderweise auch einen Predigttext dazu, der von der Ordnung abweicht, weil er mir besser zu passen scheint. Aber zunächst will ich nochmal zum Jubiläum zurückkommen, also das Jahr 69, da war Ihre Konfirmation. Das heißt, Sie sind der Jahrgang 55, kann man ja leicht ausrechnen. Nicht alle sind gekommen, aber viele. 50 Jahre ist es her, ein halbes Jahrhundert. Ich habe nachgeguckt, kann man ja googeln. Der Kalender sagt, es war der 16. März. Ich weiß nicht, ob es stimmt, vielleicht auch der 23. Sowas in der Art. Frau Stengel, Frau Letzkus und ich haben uns getroffen zur Vorbereitung. Die beiden haben das ja auch organisiert. Vielen Dank noch bei der Gelegenheit. Es ist schön, dass Sie das gemacht haben. Wir haben uns getroffen und dann haben die beiden so berichtet von der Konfirmandenzeit. Schade, dass ich nicht alles erzählen kann. Wobei bei manchen Geschichten ist es auch ganz gut, aber eine dabei, da haben die Konfirmanden, wenn ich es recht verstanden habe, dem Pfarrer das Auto aufgebockt und die Reifen abmontiert. Also ist ja auch eine schöne Form von Initiative und von Teamarbeit. Ja, was mir auch gefallen hat, war, dass der Kollege Schick, so hieß der Pfarrer damals, er hat die Konfirmanden auch dazu gebracht, ihm zu helfen, die Reifen wieder hoch, also die Räder wieder dran zu schrauben. Ist auch nicht schlecht. Eine runde Sache irgendwie. Also eine schöne Erinnerung, habe ich so gedacht. Aber nochmal, was bleibt außer guten Erinnerungen? Was ist geblieben? Und was ist gewachsen auch? Was ist geworden in Ihrem Leben? Das möchte ich Sie fragen und Ihnen Gelegenheit geben, auch diese Frage zu bewegen. Von der Konfirmation auch, was ist da gewachsen an Frucht und geworden? Konfirmation heißt ja Bestätigung, Bestätigung der Taufe also. Was ist alles passiert seitdem? Was hat sich verändert? Rein äußerlich, vielleicht ein paar Zentimeter mehr an Größe, vielleicht auch ein paar Kilo mehr, wenig Grau im Haar. Wie haben sich die Lebensumstände geändert? Viele haben geheiratet, Kinder bekommen, auch Enkel. Manche hatten Erfolg im Leben. Sicherlich haben manche auch Krankheit und Schmerzen kennengelernt. Was ist entstanden mit Ewigkeitswert? Noch einmal, das gilt uns ja allen, dieses Jubiläum oder die Fragen, die daraus entstehen, die wichtigen Fragen, was bleibt, wohin wollen Sie? Was soll da werden aus deinem Leben? Ich möchte Gelegenheit geben zum Zurückblicken und auch zum Ausblick. Und da habe ich wieder mal einen Abschnitt aus der Bibel gefunden, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15. Da hat Jesus Folgendes gesagt zu denen, die sich zu ihm hielten, zu seinen Jüngern, zu seinen Freunden, zu seinen Schülern. Er hat gesagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Was sind wir Menschen denn? Das möchte ich als ersten Teil setzen. Wenn Sie auf Ihr Leben blicken und fragen, was bin ich? Was ist dann Ihre Antwort? Vielleicht sagen manche, ich bin ein Glückspilz, ich habe es gut erwischt. Andere könnten sagen, ich bin ein Arbeitstier, schuften von morgens bis abends, es hört nie auf. Wieder andere, ich bin erfolgreich, so wie in dieser Werbung da, mein Haus, mein Auto, meine Familie, alles beeindruckend. Wieder andere könnten sagen, ich bin leidgeprüft. Das Motto meines Lebens ist wie beim Amboss immer draufhauen. Oder vielleicht sagen sie auch, ich bin so ein Mix, ist von allem etwas dabei. Was sind wir Menschen denn? Jesus sagt, du bist eine edle Rebe, geboren, um Frucht zu bringen. leckere Trauben, süße Trauben, aus denen ein guter Wein wird. Für die Israeliten damals der Inbegriff von Luxus auch und von gutem Leben. Du bist wertvoll genug, sagt Jesus damit, dass du mit Sorgfalt behandelt wirst und mit Mühe, dass sich jemand Mühe gibt für dich. Aus dir wird etwas werden, darum müht sich Gott, der Schöpfer. In den Augen Gottes sind sie nobel und edel und wichtig. Mir ist wieder eingefallen, ich habe einmal einen Vortrag erlebt, da waren so 20 Pfarrer zusammen, haben den gehört und der Referent hat viel gesagt, habe ich alles vergessen, aber einen Satz hat er gesagt: Ihr seid eine Gabe Gottes. Und dann war der Vortrag vorbei und dann gab es eine Aussprache und ein Kollege hat sich gemeldet mit glänzenden Augen und gesagt: Du bist eine Gabe Gottes, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Das hat ihn getroffen und bewegt, zu Tränen gerührt, hat ihm geholfen. Er hat erkannt, ja, so ist es. Er, der so viele Anforderungen hat, von dem so viel verlangt wird, in seiner Aufgabe, in seinem Amt und auch privat, da hat Gott ihm gezeigt, du bist wertvoll. Und das sage ich Ihnen jetzt auch. Sie sind eine Gabe Gottes. Gott hat sie sich ausgedacht und gemacht. In seinen Augen bist du kostbar, unbezahlbar. Er will unbedingt dich haben, unbedingt. Das lernen wir nicht unbedingt durchs Leben, ja, das sagt uns nicht der Alltag. Das lernen wir leider auch nicht immer durch unsere Mitmenschen, auch nicht, wenn sie Christen sind, nicht unbedingt und selbstverständlich. Aber Christus selbst, der sagt uns das jetzt. Du bist die Mühe wert, die ich mir um dich mache. Ein Weinstock ist Arbeit, schneiden, pflegen, jäten, gießen, ernten. In der Bibel steht der Satz von Gott: Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Und Jesus ergänzt: Ich bin gekommen, um zu dienen. Man könnte auch sagen, um zu schuften. Damit aus der Rebe etwas wird, Jesus sagt: Dafür sorge ich. Das sind wir Menschen. Und was soll aus uns werden? So eine Rebe sieht nicht unbedingt schön aus, also finde ich jedenfalls. So die Blätter, Weinberge dann vielleicht schon im Herbst, wenn sie so rot und gelb sind, aber die Rebe selber ist jetzt nicht direkt das Schönste, was es gibt. Da gibt es andere Pflanzen, eine Rose etwa, viel graziler, ein Baum, viel mächtiger, beeindruckender, ein Kirschbaum etwa, der blüht, schön. Selbst Unkraut ist zäher und unverwüstlicher als so eine Weinrebe. Aber Unkraut und all die anderen Pflanzen, sie geben keine Trauben und sie helfen nicht, dass es den edlen Wein gibt. Der Wein wächst an der Rebe. Und das soll aus uns werden. Wir sollen Frucht bringen. Die Äußerlichkeiten sind nicht entscheidend, so wichtig sie uns sein mögen, so stark sie auch aufgebläht werden. Der Erfolg ist nicht entscheidend, so viel Bedeutung er heute auch haben mag und schon immer hatte und bekommt. Die Mühe und der Schweiß und die Geduld sind es wert für die Frucht. Gott will Frucht. Ich will erzählen, ich war gestern spazieren mit dem Hund, dann war es so kurz vor der Dämmerung und es hat geregnet und ich habe so eine Mütze aufgehabt und dann war es noch im Wald, da musste ich auf den Boden gucken. Und dann macht ja auch Sinn, dass man sich nicht die Füße bricht und so weiter. Und dann bin ich da gelaufen und dann war plötzlich der Weg so gelb und grün. Und dann bin ich stehen geblieben und da habe ich gemerkt, okay, das sind die Blätter, das sind ja vom Baum runtergefallen. Da war ein Baum neben dem Weg, ist ja im Wald nicht so besonders. Aber die Blätter sind auf den Boden gefallen. Und irgendwie bin ich so aus dem Tran aufgewacht und habe gedacht, die gehören ja nicht auf den Boden, die Blätter. Dafür sind sie ja nicht gemacht. Sie fallen zwar runter im Herbst, normal, aber sie sind nicht dafür gemacht. Die gehören doch an den Baum. Die sollen doch leben. Die sollen nicht verrotten auf dem Boden, auf den soll nicht rumgetrampelt werden. Das ist nicht der Plan. Und Gott sagt, er will Frucht. Das ist sein Plan. Das ist seine Bestimmung, auch für sie. Und er lädt sie ein, sehen sie ihr Leben mit den Augen von Jesus. Es soll Frucht werden. Und die Frucht wächst, wo ein Mensch verbunden ist mit ihm und den Kontakt mit Jesus immer wieder sucht. Was ist die Frucht? Ganz einfach, die Frucht ist die Liebe. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen. Und das heißt auch die Liebe zu sich selbst. Denn die Liebe Gottes in Christus gilt dir und deinem Nächsten. Sie gilt allen Menschen. Und wer in Jesus bleibt, wer von seinen Gedanken und Worten erfüllt ist und geleitet, wer in seiner Nähe lebt, der wird von seiner Liebe geprägt durch Gottes Geist. Verwurzelt in seiner Liebe fließt der Lebenssaft. Gott, der verwurzelt ist in dieser Welt, der in seinem Sohn ein Mensch wurde und in diese Welt gehört, der sich zu uns gestellt hat, der ist der Stamm. Ohne den geht nichts, ohne den wird nichts Wertvolles im Leben. Ein Ausleger schreibt: Einerseits ist das Anstoß und Urteilsspruch, andererseits auch Ermutigung, Trost, Verheißung und Zuspruch. Jedenfalls gibt es für uns Christen, die Rebzweige, nur eine Alternative. Entweder in Verbindung mit dem Weinstock, Leben, Wachstum und Fruchtbarkeit, oder von ihm getrennt, fruchtloses Verdorren und Absterben. Daher kommt für die Reben alles darauf an, am Weinstock zu bleiben. Das heißt, lassen Sie sich nicht ablenken. Suchen Sie Jesus und suchen Sie die anderen, die Jesus suchen. Das gilt auch für uns als ganze Gemeinde. Es gibt viele Aufgaben, viele Ideen, viele Sachen, aber im Kern ist es ganz einfach. Jesus suchen, der für Gott spricht, auf ihn hören, mit ihm reden, ihn groß machen. Von ihm kommt Kraft und er schenkt Zuversicht. Er gibt das ewige Leben und Freude und Licht und Trost und Halt und noch viel mehr. Und ich frage Sie, egal ob Sie Jahrgang 55 sind oder jünger oder älter, brauchen Sie das nicht? Und woher nehmen Sie es sonst? Es ist ein einmaliges Angebot, kostenlos. Jetzt noch der letzte Punkt, der heißt Einschnitte. Einschnitte tun weh. Viele haben in diesen Wochen die Obstbäume geschnitten oder tun es noch die nächsten Wochen. Es ist unvergesslich, wie mein Ähne, also mein Großvater, im Baumfeld damals, als ich noch ein Kind war, einem Baum den Ast abgesägt hat. Und dann ist das so, das Harz rausgetropft und dann hat er gesagt, der Baum blutet. Oder so ein anderes Sprichwort, den Zusammenhang heißt, das tut dem Baum weh, wenn man was abschneidet. Und ich denke, das kennen viele, also jetzt nicht den Baumschnitt, sondern wie das ist, wenn etwas abgeschnitten wird, das zu meinem Leben gehört. Das ist leidvoll. Und das Leid berührt Jesus. Einschnitte und Abschnitte, Beschneidung. Immer hat es was mit Schneiden zu tun. Mit einem Messer, mit einem scharfen Messer. Aber Jesus redet ja von einem Winzer, der den Weinstock ganz absichtlich gezielt mit so einem Winzermesser beschneidet. Damals, heute automatisch mit so einer Schere. Warum macht er das? Er macht es, damit der Weinstock noch konzentrierter Frucht bringt, noch bessere Frucht, noch süßere Frucht. Er macht das, weil etwas Gutes daraus wird, wenn er es richtig macht, wenn er ein Experte ist. Und das sage ich jetzt leise, aber doch mit Überzeugung und auch mit ein wenig Erfahrung in dieser Sache. Niemand sucht ja das Leid. Und Jesus will auch nicht das Leid um des Leides willen. Aber wenn es kommt, dann ist es Gottes Gelegenheit, dass wir wachsen und reifen. Dass Kostbares daraus wird, indem wir es ihm, Gott, hinlegen. Von mir aus auch ihm vor die Füße knallen. Oder ins Gesicht schleudern, da hast du meinen Schmerz und mein Leid, mein Gott. Aber bringen wir es ihm. Wir werden nicht schöner durch das Leid, auch nicht prächtiger oder stärker, also mächtiger. Ganz bestimmt auch nicht immer zäher oder unverwüstlicher. Im Gegenteil, die Zerbrechlichkeit wird wohl größer. Und in jedem Fall wird sie deutlich. Aber wir werden möglicherweise tiefer und reifer. und der Lebenssaft wird konzentrierter und Gott kann mehr Frucht schenken. Gott kommt uns nahe. Christus kennt Schmerzen und Tränen und Angst. Er war schwach und er war elend. Alle Dinge müssen zum Besten dienen, so heißt sein Gesetz. Das ist seine Möglichkeit. Alles, wirklich alles, muss zum Besten dienen bei ihm. Das ist seine Ansage für die Menschen, die bei ihm sind. Nur Gott weiß, was noch vor uns liegt, vor den Jungen und auch vor den Alten. Nur Gott weiß, wie die Zeit werden wird. Er ruft uns auf durch Jesus, komm zu mir, folge mir nach und bleib bei mir. Dann wird aus eurem Leben Frucht. Ihr seid in Gottes Augen edel und wertvoll. Ihr habt mehr Wert, als ihr jemals verstehen werdet. Ihr seid eine Gabe Gottes und sein Schatz. Du bist bestimmt, Frucht zu bringen, die bleibt. Du gehörst zu Jesus, dem Retter, dem Gesandten Gottes. Ich schließe mit einem Zitat von Selma Lagerlöf, steht im Gesangbuch. Man soll nicht ängstlich fragen, was wird und kann noch kommen, sondern sagen, ich bin gespannt, was Gott jetzt noch mit mir vorhat. Ich lade ein zum Gebet. Jesus, Herr, von dir kommen Kraft und Mut, Lebenssaft für uns, die wir so schnell verwelken. Du willst uns bei dir haben und uns schenken, was wir nicht haben, aber doch so dringend brauchen. Wir wollen kommen und bei dir bleiben, dem Weinstock, und so Frucht tragen, uns Menschen zum Segen und dir zur Ehre. Amen. Das Singteam hat ein schönes Lied vorgeschlagen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. 406, die Verse 1, 2 und 4. Liebe Gemeinde, vor allem aber liebe goldenen Konfirmanden, ich will ein paar Sätze sagen zu Ihrer Konfirmation damals und zum Jubiläum heute. Konfirmation bedeutet einfach als Übersetzung Befestigung, Stärkung, Bekräftigung. Der Sinn ist am Übergang in die Selbstständigkeit, weil früher mit 14 die Schule beendet war und der Weg in die Berufswelt führte. Also am Übergang in die Selbstständigkeit sollen die jungen Leute ihre Taufe bestätigen. Das heißt, als mündige Menschen sagen, ich bestätige den Bund mit Gott, den er in Christus mit mir geschlossen hat in der Taufe und den meine Eltern stellvertretend bestätigt haben. Jetzt bekräftige ich, Jesus ist Herr, auch mein Herr. Ihm will ich vertrauen und ihm will ich folgen. Die goldene Konfirmation steht von der Lebensphase her am Übergang in den Ruhestand. Am 16. März 1969, vor 50 Jahren, wurden Sie Jubilare hier an diesem Altar eingesegnet. Gott hat Ihnen zugesprochen, du bist mein, du bist kostbar in meinen Augen. Du hast mir Arbeit gemacht und ich habe gerne geschuftet für dich und ich schufte auch weiterhin gerne. Bleibe bei mir, du sollst Frucht bringen und die Ewigkeit mit mir erleben, um Jesu Willen. So möchte ich Sie, liebe Goldene, bitten, gemeinsam nach vorn vor den Altar zu kommen, so mit einem Halbkreis, lockeren Halbkreis, damit wir mit Ihnen beten und Ihnen den Segen Gottes zusprechen. Jetzt bitte ich Sie. So. Lasst uns beten. Lebendiger Gott in Ewigkeit, heute erinnern wir uns an unsere Taufe und an unsere Konfirmation. Es ist viel geschehen seitdem. Wir waren Kinder, wir waren Mädchen und Jungen, hatten eine bewegte Kindheit hinter uns und eine unsichere Zukunft vor uns. Die beiden Ereignisse, Taufe und Konfirmation, sind manchmal untergegangen im Lauf der Jahre. Anderes wurde wichtig, anderes schob sich in den Vordergrund. Heute fragen wir uns, hat sich in unserem Leben ausgewirkt, dass wir auf deinen Namen getauft wurden und dass wir im Glauben an dich bestärkt wurden in der Konfirmation? Wir denken zurück und erinnern uns in der Stille an die Momente im Leben, in denen du uns nah warst, spürbar nahe. Wir erinnern uns in der Stille an Augenblicke, in denen wir Kraft empfingen und neue Lebensfreude gewannen. Es hat gute Zeiten gegeben, für die wir dir danken. Es gab auch die harten Wegstrecken. Du, unser Gott, hast zu uns gehalten, auch dann, wenn wir uns weit von dir entfernt fühlten. Wir sind getauft, du hältst zu uns. Wir sind konfirmiert, du stärkst uns. Nun bitten wir dich, hilf uns, dir zu vertrauen und von dir zu erwarten, was nur du geben kannst. Das beten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Freund. Amen. So segne dich der dreieinige Gott, gütig und barmherzig, der Hoffnungsbringer und Wegweiser. Er heile deine Trauer um verlorene Menschen und verpasste Chancen und gebe dir Mut zum Vertrauen. Er vergebe dir, was dir misslungen ist. Er lasse dich dankbar zurückschauen auf die guten Tage. Er leite deine Schritte in seine gute Zukunft und gebe dir starke Hände, wache Gedanken und ein frohes Herz. Er vollende deinen Lebensweg in Ewigkeit. So segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jetzt darf ich Ihnen die Urkunden überreichen. Frau Birkle hat Urkunden erstellt mit einem schönen Bild, Bartholomäuskirche, und da steht zur Erinnerung an die goldene Konfirmation am 20. Oktober 2019 in der Bartholomäuskirche in Schopfloch. Dann kommt Ihr Name und dann kommt bei allen ein Vers aus dem Predigttext: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15. Und dann die Unterschrift Pfarrer Platz und ich. Bitten wieder Platz zu nehmen. Aber eine Sache habe ich noch, liebe Jubilarinnen und Jubilare. Bei Ihrer Konfirmation haben Sie in der Gemeinde den christlichen Glauben bekannt und Ja gesagt zu Ihrer Taufe. Daran wollen wir denken und heute miteinander neu das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Lasst uns gemeinsam und laut sagen, worauf wir vertrauen im Leben und im Sterben. Lasst uns aufstehen und unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Beim Schlusslied hat sich der Vorschlag von Frau Stengel und meine Planung sehr gut getroffen. Bis hierher hat mich Gott gebracht. 329, wir singen die drei Verse.
Musik.
Wir wollen uns erheben zur Fürbitte. Und ich bitte, dass Sie nochmal diesen Vers aufschlagen, lass mich dein sein und bleiben, 157. Wir stimmen direkt mit der Orgel ein nach den einzelnen Fürbitten und auch einmal zu Beginn. Göttliche Liebe in Person, Jesus, schenke, dass wir uns begegnen. Wir mit unserem Leben und du mit deinem göttlichen Leben. Wir mit unserer kurzen Freude und du mit deiner Freude, die bleibt. Wir mit unserer Sorge und du mit deiner Kraft. Wir mit unseren Fragen und du mit deinem Wort. Wir mit unserer Angst und du mit deinem Frieden. Wir mit unserer Unruhe und du mit deiner Klarheit, wir mit unserer Sünde und du mit deiner Vergebung. Du göttliche Liebe in Person, Jesus, brich die Teufelskreise auf, in die wir geraten. Was wird nicht alles daraus, dass Menschen ins Gesicht gesagt wird und sie zu spüren bekommen, du gehörst nicht dazu, du wirst nicht gebraucht. Jesus, setze dagegen dein Wort, ich muss heute bei dir einkehren.
Nicht dein Sein.
Was wird nicht alles daraus, dass Menschen Angst haben und sie erfahren müssen, ich bin nichts wert. Jesus, lass es uns hören, du bist wert geachtet in Gottes Augen. Wandle unsere Gier, zu haben und immer mehr zu haben. Wandle sie um in die Sehnsucht nach dem wahren Leben. Bring uns zurück auf den Weg zu dir. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Schließlich bitten wir für Menschen in Verantwortung, in Politik und Wirtschaft und Gesellschaft, auch in unserer Kirche. Wir bitten für Menschen, die Hilfe brauchen, Kranke und Einsame, Niedergedrückte und Verzweifelte, Menschen im Krieg und in Hungersnot. Wir bitten für Menschen, die dich, Gott, verfehlen. Wir bitten für alle Menschen unter der Fuchtel der Sünde. Jesus, brich du die Macht des Teufels und löse die unerträglichen Lasten. Mach uns frei durch deine Macht der Liebe. Gib uns wache Augen füreinander, Mut und geschickte Hände zu helfen. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, ich will euch tragen. Wir singen als letztes Lied bei der Nummer 380 die Verse 1 bis 4 und 7. Herzlichen Dank allen, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Den Jubilaren einen schönen, frohen und gesegneten weiteren Festtag. Ich habe gehört, Sie haben ein schönes Programm und das Wetter passt ja auch wunderbar dazu. Herzlichen Dank für das Opfer vom letzten Sonntag in Höhe von 184 Euro für die Arbeit der Württembergischen Diakonie. Ihr Opfer heute erbitten wir für die Aufgaben der eigenen Gemeinde. Wird schwerpunktmäßig für die beiden Bauprojekte Gemeindehaus Schopfloch und Forscheuer Oberiflingen verwendet. Dann kommen einige Einladungen. Einmal heute Abend ist Erwachsenenkreis im Gemeindehaus drüben um 19 Uhr. Am Mittwochmorgen sind die Frauen der Gemeinde eingeladen zu einem Frauenfrühstück. Ab 9 Uhr auch im Gemeindehaus drüben die Referentin Frau Margarete Pfau aus Dornheim spricht zum Thema »Du hast die Wahl«. Auf wen hören wir? Wem vertrauen wir? Wer oder was bestimmt unsere Entscheidungen? Einladungsflyer mit Anmeldemöglichkeiten liegen am Ausgang zum Mitnehmen auf. Dann lädt die Christusbewegung Lebendige Gemeinde zu zwei Veranstaltungen ein. Im Rahmen der Wahl zur Landessynode am 1. Dezember, 1. Advent. Einmal am kommenden Dienstag. Zu einem Vortrag von Pfarrer Ulrich Parzani mit dem Thema »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen« in Loßburg im Bezirkszentrum der Liebenzeller Gemeinschaft, 19.30 Uhr. Und am Mittwoch diese Woche zu einem Vortrag mit Pfarrer Dr. Hartmut Schmid mit dem Thema »Kirche woher, Kirche wohin« in Pfalz-Grafenweiler im Gemeindehaus dort, ebenfalls 19.30 Uhr. Da werden jeweils auch die Kandidaten für die Landessynode vorgestellt. Dann ist am kommenden Sonntag hier wieder um 10.15 Uhr Gottesdienst, ein besonderer Gottesdienst gemeinsam mit der Liebenthaler Gemeinschaft. David Ackermann und Günter Platz werden ihn gemeinsam halten, der Posaunenchor wird mitwirken. Parallel findet Kindergottesdienst statt. Im Anschluss sind die Gemeindeglieder eingeladen zu einem Suppenbuffet, Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus drüben. Wer dafür noch einen Kuchen backen möchte, kann sich bei Regina Kugler oder im Pfarramt melden. Und am Nachmittag lädt das Café Krümel zu einem Nachmittag der offenen Tür ein. Café Krümel, weiß ich nicht, wer das kennt, das ist, gibt so Flyer, die sehen so aus. Krümel hat, glaube ich, doppelte Bedeutung, einmal die Kekskrümel und dann die Kleinen, ich glaube 0 bis 4, samt Eltern sind eingeladen. Das heißt, Sie können gerne auch so einen Flyer mitnehmen, wenn Sie jemanden kennen, der dann in Frage kommt und Interesse haben könnte. Also am Sonntag, 15 bis 18 Uhr, ist dieser Nachmittag der offenen Tür. Für alle Interessierten gibt es die Gelegenheit, das neue Spielcafé bei Kaffee, Kuchen, Spielsachen und einem kleinen Vesper kennenzulernen. Und schließlich nochmal zur Kirchenwahl, was Formelles. Da schreibt die Ordnung vor, dass es eine Bekanntmachung geben muss über die Auflegung der Wählerliste. Das tue ich hiermit. Die Wählerliste zur Wahl des Kirchengemeinderates und der Landessynode ist von Montag, 21. Oktober, bis Freitag, 25. Oktober 2019 zur Einsichtnahme im Evangelischen Pfarramt Talstraße 4 in Schopfloch Oberiflingen aufgelegt, und zwar zu folgenden Zeiten, von Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 12 Uhr und am Freitag von 14 bis 17 Uhr. Schriftliche oder mündliche Einsprachen gegen die Wählerlisten können an den genannten Tagen spätestens bis Freitag 18 Uhr beim Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, Pfarrer in Ausbildung Günter Platz, eingelegt werden. Nun bitte ich, sich zum Segen zu erheben. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.